SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kohler, guten Tag. Die Bilder aus Los Angeles erinnern an ein Bürgerkriegsland. Rauch und Tränengas, verwüstete Straßenzüge, fahnenschwenkende Rebellen. Die Proteste gegen die Migrationspolitik von Donald Trump werden immer heftiger. Und was tut der US-Präsident? Er schickt noch mehr Soldaten in die Stadt. Neben weiteren 2000 Nationalgardisten sollen jetzt auch 700 Marines gegen die Demonstranten vorgehen. Katharina Wilhelm berichtet.
Trump argumentiert, die Proteste gegen die Einwanderungsbehörde seien ein Akt der Rebellion. Deswegen werde die Nationalgarde eingesetzt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, kritisierte wiederholt den Einsatz der Soldaten in L.A. Der US-Präsident versuche, dadurch bewusst Unordnung und Chaos in der Stadt zu schaffen, sagte sie. Die Bürgermeisterin betonte, dass die Mehrheit der Demonstranten friedlich protestiere, auch wenn es Einzelfälle von Vandalismus gebe. Am Sonntag waren nach Polizeiangaben rund 150 Menschen in L.A. festgenommen worden. Die Proteste waren am Freitag aufgeflammt, nachdem die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien in L.A. Menschen festgenommen hatte. Nach Angaben des Gouverneurs waren darunter auch Minderjährige. Auch in anderen US-Städten wird gegen die Migrationspolitik Trumps protestiert, unter anderem in San Francisco, San Diego, New York und Austin.
Immer mehr entwickelt sich die Sache auch zu einem Kräftemessen zwischen Trump und Kaliforniens Gouverneur Newsom. Wer gewinnt, ist noch nicht ganz abzusehen, sagt David Khoury, Professor an der Universität von Wisconsin in Green Bay, in SWR aktuell.
Natürlich, Trumps Anhänger werden das so sehen, dass er Ordnung schaffen will und dass er ganz hart gegen diese Demonstranten dann vorgeht. Und Newsom will versuchen zu zeigen, dass Trump wie eine Diktatur dann handelt und dass es unnötig ist und dass die ganze Lage dann nur verschlimmert. So, wer verliert, wird natürlich die Leute, die Bürger von Los Angeles und jetzt auch San Francisco. Aber politisches Theater ist es schon.
Es ist gerade mal eine Woche her, dass die Ukraine und Russland in Istanbul zum zweiten Mal über eine Waffenruhe verhandelt haben. Viel geholfen haben die Gespräche leider nicht, denn der russische Angriffskrieg geht weiter. In der vergangenen Nacht ist die Ukraine erneut massiv aus der Luft angegriffen worden. Florian Kellermann berichtet.
Russland griff nach ukrainischen Angaben in der Nacht mit 315 Kampfdrohnen und 7 Raketen an. Die Angriffe wurden nach Angaben der Armee größtenteils abgewehrt, allerdings habe es auch 11 Treffer gegeben. Die Städte Kiew und Odessa standen im Zentrum der Attacke. In Kiew dauerte der Luftalarm über 5 Stunden. Dem Geräusch nach zu urteilen, dass Kamikaze-Drohnen machen, kamen diese über mehrere Stunden in mehreren Wellen. Bis in die frühen Morgenstunden waren auch immer wieder heftige Explosionen in der Hauptstadt zu hören. In Odessa wurden unter anderem ein Wohngebäude, ein medizinisches Notfallzentrum und eine Entbindungsklinik getroffen. In Odessa starben nach vorläufigen Angaben 2 Personen.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europäischen Parlaments, Strack-Zimmermann, warnt davor, Russland zu unterschätzen. Nachdem BND-Chef Karl in einem Podcast sagte, dass es in Moskau Menschen gebe, die den NATO-Bündnisfall gerne testen würden, sagte Strack-Zimmermann in SWR aktuell heute Morgen:
Resilient zu sein, verteidigungsfähig zu sein, ist überlebensnotwendig. Und das wird Russland testen wollen. Und ich glaube, dass viele, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Staaten, das Gefühl haben, ach, so weit wird es schon nicht kommen, weil für uns das Ganze unvorstellbar ist. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Putin zu allem bereit ist, um eben auch die Amerikaner und die Europäer auseinander zu dividieren.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europäischen Parlaments, Strack-Zimmermann. An einer Schule im österreichischen Graz gibt es Amok-Alarm. Das berichten österreichische Medien. Wolfgang Fichtel berichtet aus Wien.
Das österreichische Innenministerium hat inzwischen bestätigt, es gab mehrere Tote bei einem Amoklauf an einer Schule in Graz. Boulevardmedien sprechen von mindestens 5 Toten. Dazu gibt es allerdings noch keine genauen Informationen der Polizei. Bestätigt ist allerdings, dass der Todesschütze unter den Toten ist. Es gibt Spekulationen, er habe sich als Mobbingopfer gesehen. Der österreichische Rundfunk berichtet auch von mehreren Schwerverletzten, sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte. Der Großeinsatz scheint inzwischen beendet. Keine weitere Gefahr, meldet die Polizei Steiermark.
Zu warm, zu sauer, zu viel Müll und zu wenig Fische. Unsere Meere haben richtig Stress. Um sie besser zu schützen, findet noch bis Freitag die 3. UN-Ozeankonferenz in Nizza statt. Unter anderem geht es da auch um das UN-Hochseeschutzabkommen von 2023. Das kann offenbar Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Caroline Diller berichtet aus Nizza.
Das UN-Hochseeschutzabkommen gilt als wichtige Grundlage, um etwa Meeresschutzgebiete auch auf der Hohen See ausweisen zu können, also außerhalb nationaler Hoheitsgewässer.
C'est un enjeu essentiel parce qu'on parle là de deux tiers des océans.
Das ist essentiell, weil wir von zwei Dritteln der Weltmeere sprechen. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass es bei der Ozeankonferenz in Lissabon 2022 keinen Rechtsrahmen für zwei Drittel der Ozeane gab. Alles, worüber wir geredet haben, galt nur für unsere jeweiligen Hoheitsgewässer. Der Rest war Wilder Westen. Nach UN-Angaben sind bisher 50 Ratifizierungen erreicht, also etwas weniger als in Macrons Darstellung. Im Laufe der Woche könnten aber weitere hinzukommen.
Auf der Ozeankonferenz in Nizza haben auch mehr als 30 Staaten eine Erklärung unterzeichnet, in der sie sich für eine Pause beim Tiefseebergbau aussprechen. Der droht nämlich, die Artenvielfalt zu zerstören und giftige Stoffe in die Nahrungskette zu bringen. Auch Deutschland hat die Erklärung unterzeichnet. Bundesumweltminister Carsten Schneider sagte dazu:
Es muss klar sein, dass es in der Tiefsee nicht der Wilde Westen herrscht, wie der UN-Generalsekretär das gesagt hat, sondern dass wir das erstmal erforschen müssen. Um zu wissen, was befindet sich da unten auf 4000 Meter Tiefe eigentlich und was bedeutet ein Eingriff, wie Mineralien dort rauszuschürfen, was bedeutet das für das Ökosystem, das das sensibelste der Welt ist. Und solange man das nicht weiß, darf es dort keinen Abbau geben.
Fokus Südwest.
Der Bahnhof in Singen ist ein wichtiger Knotenpunkt in Südbaden und in Richtung Schweiz. Eine ganze Woche lang hat es dort massive Probleme gegeben. Nun läuft der Zugverkehr seit dem frühen Morgen wieder halbwegs normal. Es habe nur einen Ausfall gegeben, so die Deutsche Bahn auf SWR-Anfrage. Verena Kratschka berichtet.
Betroffen war eine Verbindung auf der Gäubahn nach Stuttgart. Solche einzelnen Ausfälle könnten nach einer langen Sperrung, wie es sie am Bahnhof Singen gegeben habe, durchaus vorkommen. Weitere Probleme erwartet die Bahn jetzt aber nicht mehr. Fernzüge, zum Beispiel auf der Schwarzwaldbahn zwischen Konstanz und Karlsruhe oder auch Intercity-Züge nach Zürich sollen planmäßig fahren. Auch der Regionalverkehr im Hegau und am Bodensee laufe wieder störungsfrei, so eine Bahnsprecherin. Bei einem Rangierunfall auf dem Bahnhofsgelände war vor einer Woche Schaden an der Oberleitung und der Stromversorgung entstanden. Während der aufwendigen Reparatur stand der Bahnverkehr rund um Singen weitgehend still.
Vor zwei Jahren hatte die Gräfenau-Schule in Ludwigshafen Schlagzeilen gemacht, weil 35 Kinder die erste Klasse wiederholen sollten. Jetzt gibt es gute Nachrichten. Laut Schulleitung hat sich die Situation wohl deutlich verbessert. SWR-Reporterin Nicoletta Prevete.
Viele der Erstklässler sprachen damals nur mangelhaft Deutsch. Inzwischen würden die Grundschüler aber gut in der Schule mitkommen, sagte Rektorin Barbara Mächtle auf SWR. Anfrage. Die Gräfenau-Grundschule sei mittlerweile sehr großzügig mit Fachpersonal ausgestattet, die Kindern mit migrantischem Hintergrund Deutsch beibringen, teilte die Rektorin mit. Zudem würden ehrenamtliche Lehrer und Lehrerinnen im Unterricht unterstützen.
Orientalisches Zackenschötchen. Man sollte meinen, wer so einen poetischen Namen trägt, kann eigentlich nur schön und harmlos sein. Aber weit gefehlt. Die eingewanderte Pflanze, die dem gelben Raps ähnelt, verdrängt nämlich einheimische Gewächse. Der Kreis Main-Koblenz ruft daher jetzt dazu auf, das Zackenschüttchen im eigenen Garten zu bekämpfen. Bruno Nonninger berichtet.
Wenn man die Pflanze nur berührt, schießen die Samen wie aus einem Katapult meterweit aus den Blüten. Am besten sollte man es deshalb noch vor der Blüte mit einem Unkrautstecher mitsamt der Wurzel entfernen und auf keinen Fall auf dem Kompost, im Biomüll oder in der Landschaft entsorgen, sondern in der Restmülltonne. Aber auch dann kann es Jahre dauern, bis es zurückgeht. Deshalb auf jeden Fall mit der Wurzel ausstechen, denn auch mähen bringt eigentlich nichts.
Und dann war da noch...
Es ist ein Brauch, der etwas aus der Zeit gefallen erscheint. Aber immerhin, die UNESCO hat ihn zum immateriellen Weltkulturerbe erhoben. Gemeint ist die Geißbock-Versteigerung in der Pfalz. Heute Morgen hat ein Brautpaar den Ziegenbock Bubi von Lambrecht nach Deidesheim geführt und Bubi dann dort an der Stadtgrenze übergeben. Bubi ist eine bunte deutsche Edelziege, 4 Jahre alt, 45 Kilo schwer und hat eine Hornspannweite von 80 Zentimetern. Für die Versteigerung wurde er allerdings umgetauft und heißt jetzt Michael der Vierte. Und ach ja, der Geißbock hatte leider so gar keinen Bock zu laufen und musste im Anhänger transportiert werden.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.